Einen wunderschönen guten Nachmittag miteinander. Herzlich willkommen hier in der Bundeshauptstadt. Lässt sich einfach am besten den Buß- und Bettag feiern und vor allem das Danken nicht zu vergessen, weil ich denke, hier wäre es am nötigsten und genau hier wird es am wenigsten gemacht. Wir alle haben das nötig, dem Herrn immer wieder Danke zu sagen, immer wieder uns ihm hinzugeben und ja, ihn zu fragen um seine Gnade, um neue Gnade auch für diesen Tag, für die kommende Zeit, dass wir dranbleiben, dass wir durchhalten und natürlich auch konkret, dass ihr jetzt noch mal eine Stunde zuhören könnt. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Treuer Gott und Vater, ich danke dir für diese wunderbare Darlegung deines Heilsplans mit Israel, den Nathanael uns so vorzüglich dargelegt hat. Und gib jetzt nochmal auch Gnade, Aufmerksamkeit, Ohren, die recht hören und Augen, die sehen und vor allem Herzen, die verstehen und dir Ehre geben, indem sie wandeln und leben, wie es dir und deinem Wort entspricht. Und das bitte ich dich auch für mich, dass du mir Gnade gibst, dein wunderbares Wort in rechter Art und Weise weiterzugeben. Amen. Amen. Ja, Wehen der Endzeit. Wehen sind die klaren Vorboten von was? Von einer Geburt. Zuerst diejenigen, die das mal schon miterlebt haben, unregelmäßig sogenannte wilde Wehen. Und dann immer regelmäßiger, die Abstände werden kürzer und was kündigen sie an? Das Ende der Schwangerschaft, oder? Und wir wissen, je heftiger sie werden, desto näher ist das große Ereignis der Geburt. Der ersehnte Mensch wird geboren. Und seht ihr, genau dieses Bild verwendet der Herr Jesus Christus, um die Ankunft des Menschensohnes, diese Parousia, wie sie auf Griechisch genannt wird, hinzuweisen. Also auf seine eigene Wiederkunft, dass der ersehnte Mensch, der dieser Welt so fehlt, wirklich kommen wird. Im Matthäus-Evangelium beantwortet der Herr die Fragen seiner Jünger auf die Zeichen seiner Wiederkunft wie folgt. Schlagt auf, wenn ihr eine Bibel dabei habt, Matthäus Kapitel 24, die Verse 3 bis 8. Da heißt es, als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Und Jesus sagt, seid doch jetzt nicht so neugierig. Nein, es ist ein berechtigtes Anliegen. Wie geht es weiter? Wie werden sich die Dinge entwickeln? Wir haben jetzt den Ausblick von Israel bekommen. Und das ist tröstlich zu wissen, dass Gott mit Israel zum Ziel kommt, ja, einen großen Plan hat. Jesus geht darauf ein und sagt, Jesus antwortet und sprach zu ihnen, hab Acht, dass euch niemand verführt. Das ist das Erste, was er sagt bezüglich der Endzeit. Habt Acht, dass euch niemand verführt. Liebe Freunde, und es wird noch mehrere Male wiederholt, viermal geht es, wird das explizit erwähnt, Verführung. Also Endzeit, da müssen wir vor allem wachsam sein vor Verführung. Jesus fährt fort und sagt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, habt Acht, erschreckt nicht, Denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Jesus spricht über die Endzeit. Und jetzt spricht er von dem Anfang der Wehen. Deshalb Wehen der Endzeit, über die wir heute reden möchten. Verführung, falsche Christus, spricht der Herr an. Krieg und Kriegsgerüchte. Hat doch nie so viele bewaffnete Aufstände und Revolutionen und Kriege gegeben seit dem Zweiten Weltkrieg. Volksaufstände, hin und her, Unruhen. Hungersnöte und Seuchen. Nathanael hatte Somalia erwähnt. Das ist die blanke Katastrophe, dass in einer zivilisierten Welt, wo auch so digital vernetzt ist, was Informationen anbelangt, dass das wie unter den Tisch gekehrt wird. Millionen Menschen sterben und dann reden sie von Hungersnot in Gaza. Und ich habe gerade gestern einen Bericht gelesen, die Warenhäuser der Hamas quellen über mit Waren, die die humanitäre Welt dahin geschickt hat, um die Leute zu ernähren. Und die Hamas hat sie geklaut und will richtig Kohle damit machen. Erdbeben und damit verbunden Naturkatastrophen. Später im Text und danach in der Parallelstelle, Lukas 21, Markus 13, spricht der Herr von Verfolgung und Verrat, von Gesetzlosigkeit und Glaubensabfall, von der damals nahe bevorstehenden Belagerung und Zerstörung Jerusalems und aber auch der letztendlichen Befreiung Jerusalems und der Sammlung des jüdischen Volkes, wenn der Feigenbaum ausschlägt, ja, und ganz besonders von der weltweiten Verbreitung des Evangeliums. Und dann wird der Herr kommen. Seht ihr, all diese Zeichen haben sich bis heute, 15. September 2024, erfüllt. Das Evangelium dringt überall hin. Jerusalem ist wieder im Besitz der Juden. Gesetzlosigkeit, Glaubensabfall hin und her und die anderen Zeichen auch. Und genauso werden sich auch die, wenn ich jetzt mal die Analogie von der Schwangerschaft benutzen darf, auch noch die zukünftigen Presswehen, das allerletzte, bevor der Menschensohn kommen wird, diese Presswehen der schrecklichen siebenjährigen Gerichts- und Trübsalszeit erfüllen. Genauso präzise wie all das, was sich vor unseren Augen erfüllt, wird auch das noch Ausstehende sein, bis zur sichtbaren Wiederkunft des Herrn Jesus Christus in großer Kraft und Herrlichkeit. Innerhalb dieser Endzeitsrede des Herrn auf dem Ölberg nimmt allerdings ein Thema fast so viel Raum ein wie alle Endzeitswehen insgesamt. Ich meine, es ist ja spannend, über diese Zeichen zu reden, über die, wie unsere Welt immer verrückter wird. Also spannend in dem Sinn, es macht betroffen, es macht, wo führt das hin, was kommt noch auf uns zu? Ja, das ist so ein ganz besonderer Themenblock. Aber was ist es denn, was dem Herrn Jesus hier in dieser Endzeitsrede ganz besonders am Herzen liegt? Matthäus 24, 44 bringt es auf den Punkt. Matthäus 24, 44. Darum seid auch ihr bereit. denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Fast denselben Raum innerhalb dieser großartigen Ölbergrede, wo sich da von Matthäus 24 Matthäus 25 hinzieht. Wachsamkeit, Wachsamkeit. Aber statt Wachsamkeit und Aufmerken auf sein Kommen stellen wir immer mehr Gleichgültigkeit fest. Ich meine, wir stehen heute definitiv näher als je zuvor, als jede andere Generation vor uns, vor der Wiederkunft Jesu. Aber das Thema ist in vielen Kreisen kein Thema mehr. Genauso wie das Thema Israel, wie Nathanael dargelegt hat, ist für viele kein Thema mehr. Und seht ihr, es ist das, was Petrus schon vor 2000 Jahren vorausgesagt hat. In 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 3 bis 4, prophezeit Petrus für unsere Zeit. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Ja, schon so viel ist darüber gepredigt worden. Ihr vom Mitternachtsruf, nächstes Jahr feiern wir ja unser 70-jähriges Jubiläum. Seit fast 70 Jahren bis heute redet ihr von der Wiederkunft des Herrn und er ist immer noch nicht gekommen. Ach, vergesst doch endlich mal das Thema. Wir haben doch viel Wichtigeres zu tun in der Gemeinde. Seht ihr, ich möchte deshalb von der Beachtung dieser klaren Wehen, dieser eindeutigen Wehen der Endzeit auf die ganz grundsätzliche Wichtigkeit der Beachtung und des Festhaltens an biblischer Prophetie übergeben, weil der Herr Jesus verknüpft diese beiden Anliegen. Wehen meint, vorbereitet zu sein. Also wenn eine werdende Mutter Wehen bekommt, dann weiß sie, jetzt muss aber das Göfferli packt sie. Oder? Jetzt geht's dann aufwärts ins Spital. Hoffentlich kommt der liebe Mann rechtzeitig von der Arbeit. Und so muss ich noch das Taxi nehmen. Vorbereitet sein, liebe Freunde. Diese Wehen der Endzeit, sie zeigen uns, sei vorbereitet. Es geht um das Festhalten an der biblischen Prophetie. Ich durfte jetzt fast zwei Wochen mit dem Dirk Steinhoff in der Deutschschweiz über dieses Thema reden und ich wollte eigentlich zuerst ein anderes Thema bringen, aber ich muss sagen, als ich diese Endzeitsrede mal einfach alles miteinander durchgelesen habe, dann ist mir das wie ins Auge gesprungen. Seid bereit, seid wachsam. Und deshalb möchte ich einiges von diesem Thema hier weitergeben, in der mir zur Verfügung stehenden Zeit. Seht ihr, Petrus lebte in der brennenden Erwartung seines Herrn, aber er sieht, wie sein Herr eben auch in dieser Ölbergrede, sieht auch er die große Gefahr der Kinder Gottes, dass sie gleichgültig werden. Ach, das dauert alles so lang und Prophetie wird vernachlässigt und die Gefahr besteht, dass man durch allerlei Sonderlehren, Irrlehren verführt wird. Und deshalb schrieb er als ein Vermächtnis seinen zweiten Petrusbrief. Und liebe Freunde, wenn ihr das mal heute Abend durchlest oder wenn ihr dazu kommt, es ist eine massive Verteidigung des zweiten Kommens des Herrn. Sein großes Anliegen äußert er in Kapitel 2, In 2. Petrus 1, Vers 15. Ich will aber dafür Sorge tragen, dass sie euch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen können. Und was waren das für Dinge? Es war das prophetische Wort und damit die ganz persönliche Erwartung der Wiederkunft Jesu. Wartest du auf den Herrn oder weißt du einfach, ja, er könnte vielleicht mal kommen? Oder ist es eine persönliche, wachsame Bereitschaft dahin? Lass mich mal die erste Ermutigung dazu von Petrus hier bringen, in 2. Petrus 1, 16. Wir sind nicht kluger, sondern den Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen. Ja, manch einer denkt, ja, die Wiederkunft Jesu, ja, das weiß man nicht so genau. War das wirklich so gemeint, wie es geschrieben war? Dieses Wort Legende, das steht im Griechischen Mythos. Und in allen Völkern gibt es Mythen und klug ersonnene Legenden, wie Petrus das hier beschreibt. Unwahre, künstlich erdichtete Geschichten und Erzählungen aus dem eigenen Herzen. Letztendlich basieren sie alle zusammen auf Täuschung und Wunschdenken. Und es gibt auch Theologen, die genau das behaupten. Zum Beispiel der anglikanische Bischof John Arthur Robinson. Er rief in einem Buch die Christen auf, endlich den angeblichen Sachverhalt zu erklären, dass vieles in der Bibel mythologisch sei. Also der Mensch erdreistet sich und sagt, also das hier, Leute, kein Mensch im 21. Jahrhundert kann das doch glauben. Also hört doch auf. Aber das, boah, das ist ja großartig. Ja, das muss von Gott sein. Was passiert? Es ist grotesk. Der Mensch stellt sich über die Bibel. Der gefallene Mensch. Und meint, beurteilen zu können, was von Gott ist und was nicht. Seht ihr, die Bibel ist kein Sammelbuch von Märchen und menschlichen Vorstellungen. An 3808 Stellen sagt das Alte Testament ausdrücklich, sie seien das Wort Gottes. Es gibt 3808 Stellen, wo geschrieben steht, dies ist das Wort des Herrn, so spricht der Herr, ich der Herr sage und so weiter. Und dann kommt der Mensch und sagt, also das ist unmöglich, das muss auch erfunden sein. Nur, weil er sich ihm nicht unterwerfen will. Das ist das Problem, liebe Freunde. Die biblischen Texte, die Urmanuskripte, sie wurden auch im Laufe der Zeit nicht verändert. Es gibt vom Alten Testament 14.000 handschriftliche Dokumente. Viele davon stammen aus dem 4. Jahrhundert vor Christus. Es gibt vom Neuen Testament 5.300 Handschriften, nahezu 800 vor dem Jahrtausend geschrieben. Liebe Freunde, das gibt's von keinem Buch der gesamten Weltgeschichte. Von keinem Buch. So eine breite Dokumentation. So gut fundiert. Liebe Freunde, was wir hier haben, sind keine Legenden und Fakten. Es ist das, was Gott seinen heiligen Männern gegeben hat zum Niederschreiben für uns, um uns zu unterweisen. Und vergessen wir nicht, Gott hätte sich gar nicht offenbaren müssen. Er hätte sagen können, Leute, dieser Zettel, das reicht. Folge mir, glaub an mich, sei gehorsam, treu, sündige nicht. Amen. Aber er hat einen vollständigen Heilsplan. Sowohl was diese Welt, die Geschichte, die Moral, die Ethik, das Zusammenleben, alles, was nötig ist. Petrus sagt das ja auch in seinem zweiten Brief ganz am Anfang. Er sagt, da uns seine göttliche Kraft alles geschenkt hat, was zum Leben und Wandel in Gottes Furcht dient. Liebe Freunde, mit der Bibel hast du einfach alles. Du brauchst nicht mehr, du musst nicht darüber hinausgehen und schon gar nichts weglassen. Am Schluss der Offenbarung werden ja diesbezüglich massive Warnungen ausgestellt. In der Bibel haben wir alles und so, wie wir es heute haben, genau so wurde es niedergeschrieben. Der Nati, der könnte das jetzt viel besser berichten. In Qumran, am Nordende des Toten Meeres, da eine sehr ausgeglichenes Klima, aber sehr trocken. Dort fand er ein kleiner Beduinenjunge auf der Suche nach seinen Schafen. Er war sehr tierliebend und hat da die Schafe gesucht in den Höhlen. Hat er Steine genommen, reingeschmissen und wenn es geblöckt hat, ja, da ist noch eines meiner Schöfli. Und einmal klärte es und so kamen dann diese Handschriften, die die Essener vor den anrückenden Römern zur Zeit Jesu oder kurz später dann hinterlassen hatten, die kamen dann so zum Vorschein, wurden dann über verschiedene Wege, das war ja noch damals jordanisches Gebiet, dann kam es in die Hände von Bibelexperten und die erkannten im November 47 die ganze Alte Testament, bis auf ein Buch, wurde dort gefunden, mit dem exakt gleichen Text, den wir heute haben. Liebe Freunde, wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt. Und Petrus bezieht sich hier ja auf die Wiederkunft Jesu, die machtvolle Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Diese biblische Aussage basiert auf Fakten, die damals diesen Männern eingegeben wurden und die heute vor unseren Augen in Erfüllung gehen. Und als nächstes sagt er, das ist der als zweites, er war ein Augenzeuge. Er sagt im Vers 16, der zweite Teil, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen, denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Für einen Mythos gibt es keine Augenzeugen. Aber hier sind es drei. Matthäus 17 berichtet, dass der Herr Jesus auf diesem Berg ging mit Petrus, Jakobus und Johannes. Sie sollten aus allererster Hand wissen und es daneben später weitergeben, so wie mit diesem zweiten Brief, dass Jesus wiederkommen wird. Das war ja ein gewaltiges Erlebnis, als vor ihren Augen der Herr Jesus verändert, verklärt wurde. Herrliche Majestät annahm, eine Vorschau auf seine Wiederkunft. Und dieser hohe Berg war mit allergrößter Wahrscheinlichkeit der Tabor. Der ist 2814 Meter hoch. Gut, ihr habt ja in den Berner Alpen noch ein paar andere Kaliber, aber für den Nahen Osten ist es doch schon mal eine ganz schöne Nummer, 2814. Ja, und seht ihr, wenn Jesus wiederkommt, da sehen wir, wie die Berge eine große Bedeutung haben in biblischer Prophetie. Wo wird er wiederkommen? Auf dem Ölberg. Gut mitgedacht. Sacharja 14. Und seine Füße werden stehen an jenem Tag auf dem Ölberg, der vor Jerusalem nach Osten zu liegt. Und dieser Ausdruck herrliche Majestät, den Petrus hier verwendet, der wird im Neuen Testament nur für die göttliche Herrlichkeit verwendet, auf Griechisch Megaloites. Also das absolute Mega-Ereignis, das steht bevor, Jesus kommt wieder. Matthäus sagt es ja in dieser Ölbergrede des Herrn, Matthäus 24, 30. Auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und das haben die Jünger als Vorschattung auf diesem Berg bereits gesehen. Und von Jerusalem aus wird er dann, wie das Nati auch gesagt hat, dann das tausendjährige Friedensreich aufrichten. Und dieses großartige Zeugnis des Vaters gibt dann noch, das ist doch das Tüpfli auf dem I, könnte man sagen, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Petrus hat das erlebt. Gott in Menschengestalt. Zukünftig, wie die Wiederkunft dann sein wird. Und er weiß, letztendlich verblassen aber persönliche Erlebnisse, Erinnerungen und Erfahrungen. Gottes Wort aber bleibt. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber so manchmal erlebt man dieses und jenes, aber es verblasst, liebe Freunde. Aber Gottes Wort bleibt. Es ist dasselbe, das unsere Väter, unsere Vorväter, unsere Urgroßväter doch auch schon gelesen haben. Es ist dasselbe. Es ist dasselbe. Und Petrus scheut sich nicht zu sagen, daran müssen wir festhalten. Vers 19. Und so halten wir nun fest. Wenn nicht nun mal unseren Gang als Christen durch diese Endzeit, durch diese Wehen der Endzeit mal mit einem Gang über eine Seilbrücke vergleichen darf. Was musst du denn tun, wenn du da drüber gehst? Einfach lässig, ja super. Oh. Nein, du hältst dich doch fest, wie es nur geht und betest, oh komm Herr, hilf, dass ich rüberkomme und dass das hält, oder? Und da unten der Tosen, der Bergbach und die... Ja. Petrus sagt, so halten wir nun fest. Und er sagt eigentlich, umso fester, also im Vergleich mit den persönlichen Erleben, umso fester sollen wir an dem prophetischen Wort festhalten. Es ist zuverlässiger als alle persönlichen überwältigenden Erlebnisse. Seht ihr, Prophetie ist autoritativer, ist vollständiger, ist dauerhafter als jede persönliche Erfahrung. Und genauso gewiss wie das erste wird auch das zweite kommen sein. Denn seht ihr, liebe Freunde, wir brauchen Prophetie als Halt. Ich meine, ohne Prophetie wüssten wir doch nichts Gewisses über unsere Zeit. Wir wüssten doch ohne das biblisch-prophetische Wort, wüssten wir nichts, warum in rund um Israel der Teufel los ist. Wir hätten keine Ahnung. Auch über unsere Welt, warum das Normale verrückt genannt wird und das Verrückte normal. Wir wüssten es nie. Aber weil Paulus in 2. Timotheus 3 geschrieben hat, das sollst du wissen, dass in den letzten Tagen greuliche Zeiten sein werden. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, also viel von sich halten. Boah, viele Likes auf Facebook und Insta, das tut mir gut. Ja, guckt mal. Und wenn das Bild zu wenig Likes bekommt, dann muss ich es noch mehr bearbeiten und ein bisschen schöner machen. Und jetzt, gell? Und die Likes gehen hoch. Vor 2000 Jahren geschrieben, wehen der Endzeit, heute in unseren Tagen. Und das größte Ereignis der biblischen Prophetie ist natürlich die Wiederkunft Jesu. Und der Trend ist doch heute, alles Alte, alles, was da mal war, wegzuschmeißen. Die Bibel sagt genau das Gegenteil, halte fest. Das gibt Sicherheit. Er sagt hier als nächstes im Text, das ist unser vierter Punkt, Prophetie ist absolut zuverlässig. Er sagt es an dem völlig, wir halten fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. In einem allgemeinen Sinn sind da alle Schriften der Bibel gemeint, bis alle, die bis dahin, bis zu dieser Niederschrift von Petrus vorgelegen waren. Aber es geht in unserem Kontext ja um Prophezeiungen bezüglich der Wiederkunft Jesu. Und Petrus hat doch genau das erlebt. 3 Jahre war er mit dem Herrn zusammen und hat doch da, der Herr hat ihm doch ganz bestimmt in den einen oder anderen Gesprächen erklärt, wie vieles im Alten Testament sich auf ihn bezog. Wir wissen heute, über 300 Prophezeiungen wortwörtlich erfüllt. Wortwörtlich erfüllt. In unserem Text zusammen geht es aber um prophetische Aussagen. Seht ihr, die Bibel ist das einzige Buch auf der ganzen Welt mit ausschließlich zuverlässigen prophetischen Aussagen. Fast ein Drittel, nämlich genau 28% der Bibel war zum Zeitpunkt, als es geschrieben wurde, zukünftig. Wir lernen daraus, Prophetie muss also für Gott etwas ganz Wichtiges sein, wenn er so viel davon uns in seinem Wort gegeben hat. Wir haben in der Bibel von den, glaube ich, bisschen über 31.000 Versen sind 6.408 mit prophetischen Angaben. Von diesen haben sich 3268 erfüllt. Und zwar nicht irgendwie, sondern genauso wie geschrieben. Und keine Aussage ist verändert eingetroffen. Seht ihr, das gibt es in keinem anderen Buch der Weltgeschichte. Und da gibt es wirklich Leute, die sagen, also weißt du, ihr mit eurem Merli-Buch, ist intellektuell nicht redlich, liebe Freunde. Es ist ausgeschlossen, dass das einfach zufällig gewesen sein kann. Professor Dr. Werner Gitt hat das mal errechnet in einem Vergleich mit Ameisen. Wie viele Ameisen müssten es wohl sein als Vergleich? Man hat eine rote und viele braune als Vergleich der Wahrscheinlichkeit. Man muss sagen, man hat Universen voll mit Ameisen und irgendwo eine rote. Und genau die pickt man beim ersten Versuch. Und so groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das zufällig ereignet hat. Es ist ausgeschlossen. Es gibt nichts Genaueres als biblische Prophetie. Und liebe Freunde, sich mit der Prophetie zu befassen, da ehren wir Gott, wenn er uns so viel davon gegeben hat. Das erfreut ihn, wenn wir seinen Gewichtungen Raum geben. Es ist zuverlässig und wir sollen es beachten, liebe Freunde. Das ist das Nächste, was Petrus sagt. Wenn sie so super zuverlässig ist, was müssen wir dann machen? Möglichst am Sonntag nicht drüber reden, weil Prophetie, Achtung, das spaltet, das bringt durcheinander, da weiß man nicht so genau. Na, Petrus ist anderer Meinung. Er sagt hier, ihr tut gut daran, darauf zu achten. Darauf zu achten, meint natürlich sich nicht spekulativ damit zu unterhalten und im Internet alle möglichen Verschwörungstheorien und Heimlichkeiten da kennenzulernen. Nein, ich meine, der Brief war vor 2000 Jahren geschrieben. Wie hat man denn damals darauf geachtet? Hat man zugehört, wenn was gesagt wurde? Die wenigen Schriften hat man sorgfältig gelesen und dann hat man mit den Brüdern und Schwestern sich ausgetauscht. Und wenn dann mal verkündigt wurde, etwas erklärt wurde, dann hat man gut zuhingehört. Liebe Freunde, wir tun gut daran, sagt der Herr durch Petrus, auf das biblisch-prophetische, auf das völlig gewisse prophetische Wort zu achten. Dazu sind natürlich auch hilfreich gute Bücher, die mein Freund der Dirk so liebevoll vorher dargelegt hat. Wir haben doch das eine oder andere hinten dabei, macht dann nachher davon Gebrauch. Ja, es gibt noch weitere Eigenschaften im Text. Er scheut sich nicht zu sagen. Biblische Prophetie hält den Weg. Er sagt hier, so halten wir fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht. Liebe Freunde, ein Licht brauchen wir dann, wenn es düster und dunkel ist. Sonst brauchen wir kein Licht. Die Sonne überstrahlt alle anderen Lichter. Das ist alle künstlichen Lichter haben keine Chance gegen die Sonne. Brauchen wir nur, wenn es dunkel ist. Und dann vertreibt das Licht die Finsternis. Und gleichzeitig, und deshalb setzen sich manche diesem natürlich nicht aus, alle Schmutz und alles Zwielichtige wird offenbar. Und für uns als Christen erhält es den Weg dahingehend, Gefahren sind sichtbar. Ich meine, wenn dieser Raum dunkel wäre und ich würde jetzt gerade raus weiterlaufen, würde ich einfach in diesen Ständer und das Mikrofon dann richtig schön da reinfahren. Es erhält den Weg, liebe Freunde. Heutzutage können wir diesen Wert des Lichts kaum mehr feststellen. Aber damals war das was Kostbares, liebe Freunde. Das wurde gepflegt, das wurde gesorgt, für brennbares Material gesorgt. Den Docht wurde im Stand gehalten. Oder wenn dann Fackeln verwendet wurden, wo so in Öl getauchte Tücher brannten. Das waren besondere, kostbare Dinge. Und seht ihr, genauso sollen wir alle, du und ich, mit biblischer Prophetie umgehen. Vielleicht sagt der eine oder andere, ja gut, aber meine Erkenntnis über Prophetie, also das ist vielleicht, wenn ich ein Streichholz anzünde. Andere haben da Halogenscheinwerfer, aber ich habe noch nicht so viele. Wenn dieser Raum dunkel ist und du hast nur das eine Streichholz und du zündest das an, glaub mir, du, es ist fantastisch, wie viel dieses kleine eine Streichholz an Licht in diesen Raum wirft. Lass dich nicht beunruhigen, sondern halte fest an dem, was du weißt. Und sei es nur, dass du ganz gewiss weißt, dass der Herr wiederkommt. Dass wir wirklich in der Endzeit leben und dass diese Wehen rundherum nicht zufällig geschehen, sondern vorausgesagt sind. Ein Plan, einem Plan folgen, den der himmlische Baumeister vorgesehen hat. Liebe Freunde, biblische Prophetie hilft uns also auch vor Irrtum. Es hilft uns zu unterscheiden. Was passiert, wenn biblische Prophetie in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft nicht mehr verkündigt wird? Was ist die Schlussfolgerung von dem, was Petrus hier sagt, dass sie ein Licht ist? Wenn dieses Licht nicht mehr verkündigt wird, was fehlt noch? Es fehlt Licht! Liebe Freunde, wir haben keinen Durchblick mehr. Wir blicken nicht mehr durch. Biblische Prophetie ist nicht Wunschdenken und ja, das sind die vom Mitternachtsruf, ja, die machen das halt so. Aber wir machen alles andere. Petrus im Auftrag seines Herrn gibt uns, inspiriert durch den Heiligen Geist, weiter. Darauf zu achten ist ein Licht. Und wo kein Licht ist, kommt man leicht zu Fall. Man kommt leicht zu Fall. Ja, sie gibt als nächstes, als siebter Punkt, sie gibt Überblick, biblische Prophetie. Er sagt hier im Vers 19, also wir halten fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das einem dunklen Ort scheint. Seht ihr, wir sind in diesem dunklen Ort. Die Welt ist nicht mehr dieser herrliche, lichtdurchflutete Segensgarten. Seitdem das erste Menschenpaar sich losgesagt hat von Gott, ist diese Welt, wie das Jesaja sagt, Kapitel 9, 1, ein Land des Todesschattens. Und es wird nicht besser, es wird dunkler. Und ohne den Herrn Jesus Christus führt der Weg durch dieses Land des Todesschattens hindurch in die ewige Gottferne, in die Ewigkeit, wo kein Licht mehr scheint. Und deshalb brauchen wir Christus, das Licht der Welt. Und so werden wir zum Licht der Welt und zum Segen für unsere Leute, unsere Nachbarn. Diese Welt ist ein dunkler Ort und man glaubt es kaum, wenn man die Berichte hört. Es wird immer dunkler, es wird immer extremer, es wird eben nicht besser. Und diejenigen, die verheißen, oh, da kommt eine großartige Erweckung auf Westeuropa zu, liebe Freunde, ist einfach nicht wahr. Einfach nicht wahr. Es wird schlimmer. Biblische Prophetie erhält unseren Weg durch die Endzeit, damit wir den Überblick haben und nicht zu Fall kommen und eben auch nicht durch die Irrlehrer straucheln, die damals wie heute, ich habe es vorhin gelesen aus 2. Petrus 3, die am Ende der Tage, das ist das Zeichen der letzten Tage, da kommen eben Spötter, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Vergesst die Entrückung, das ist die Botschaft. Aber seht ihr, je mehr die Nacht voranrückt, desto mehr rückt ja was näher? Der Tag, oder? Nach jeder Nacht kommt irgendwann mal der Tag. Und wir wissen, dass je länger die Nacht dauert, desto kälter wird. Was sagt der Herr Jesus hier in Matthäus 24? Die Liebe wird in vielen erkalten. Das ist die Fortdauer dieser Nacht. Aber bevor die Sonne mit ihrem Strahlen erscheint, sehen wir schon etwas Licht. Und das bedeutet, dein und mein Tag als Kinder Gottes bricht an, liebe Freunde. Das ist der Tag Jesu Christi. Dann erfüllt sich das, was Paulus an anderer Stelle sagt. Wir werden zu ihm hin entrückt, 1. Thessalonicher 4, zur Begegnung mit dem Herrn in den Wolken und werden dann bei dem Herrn sein, alle Zeit. Wow. Kein Leid, kein Geschrei, keine schreckliche Diagnose und Mobbing am Arbeitsplatz, nur noch ewige Freude bei unserem treuen Herrn. Deshalb, liebe Freunde, sagt Jesus in Lukas 21, ich denke es Vers 28, wenn all dies beginnt zu geschehen, so rennt in den Aldi und kauft euch Vorräte. Oh, Endzeit! Oh, nein! Leute, die biblische Verkündigung der Endzeit ist Ermutigung. Petrus benutzt das als Ermutigung für die Gläubigen. Und Jesus sagt, so erhebt eure Häupter und freut euch, weil eure Erlösung nahe ist. Liebe Freunde, wir Christen sind doch die Einzigen als Kinder des Lichts, als Salz der Erde, die eine Zukunft aussieht, die eine Freude haben. Liebe Freunde, das war, glaube ich, Nietzsche, wo gesagt hat, ich könnte wohl an den Gott der Christen glauben, wenn sie nur ein wenig erlöster aussehen würden. Wir gehen diesem herrlichen Ereignis entgegen. Der Tag der Entrückung, das ist dein Tag. Und die Welt, ja, die Wehen, die weisen auf eine viel schrecklichere Zeit hin. Aber vorher werden wir entrückt. Und dann bricht diese siebenjährige Trübsalzeit aus, wo Nadja auch dargelegt hat. Wo eine Gerichtszeit über diese Welt kommt, die nie da gewesen ist. Jesus sagt in der Ölbergrede, wenn diese Zeit nicht verkürzt wäre, würde kein Mensch überleben. Aber Gott in seiner Gnade wählt dann eben die 12.000 aus jedem der 12 Stämme Israel. Das sind nicht die Zeugen Jehovas. 12.000 aus jedem der Stamm Israel steht es so geschrieben. Und genauso nehme ich es. Und dann beginnt weltweite Evangelisation. Und natürlich die Herrschaft des Antichristen, totale Kontrolle. Und am Schluss dieser 7 Jahre kommt Jesus sichtbar für die ganze Welt. Wird dann die Schafe von den Böcken trennen und wird dann das 1000-jährige Reich aufstellen. Liebe Freunde, all diese Wehen der Endzeit, sie sollten bei uns nur das eine bewirken. Mein Herr kommt bald. Ich habe einen lieben Freund, der ist ein bisschen krass unterwegs. Und wenn immer was Extremes passiert in der Politik oder in einer Naturkatastrophe, dann kommt er zu mir und dann sagt er, Freddy, es geht vorwärts. Leute, das muss doch unsere Entscheidung sein. In all diesen Wehen der Insel, wir können nichts machen. Aber deine und Einstellung, die kann richtig sein. Sie muss nicht entsprechend meinen Wünschen sein, sondern entsprechend dem, was der Herr offenbart hat und was wir hier bei Petrus lesen. Ja, und eben, sie schenkt freudigen Ausblick. Mein 8. Punkt, das sagt Petrus, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Ich meine, als Kinder Gottes wohnt doch der Herr Jesus in unseren Herzen, oder? Und der Morgenstern, das ist nicht der leuchtende antike Morgenstern Venus, sondern das ist Offenbarung 22, 16. Der Herr Jesus, er sagt, ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Aber was passiert denn hier, wenn es hier heißt, Petrus spricht davon, wir halten es auf das prophetische Wort, wir achten es als ein Licht, als einen dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Jesus wohnt doch schon in meinem Herzen. Dieses Ereignis erklärt der Apostel Johannes in 1. Johannes 3, Vers 2 bis 3. Geliebte, ihr werdet als Geliebte angesprochen. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und ich hoffe, wir alle sind es. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen wie
er ist.
Wir werden so verwandelt werden, dass wir, es ist kaum zu glauben, was der Mann schreibt, im Gleichgestalten, wir werden nie sein wie Jesus. Er ist Gott. Aber als verherrlichte, verwandelte Menschen sind wir in diesem Sinne Jesus ähnlich, gleichgestaltet, ohne Sünde, nur noch mit heiligen, gerechten, edlen Wünschen, Gedanken, Gefühlen und Taten. Und das spricht Petrus hier an. An diesem Tag, wenn der Herr kommt und wir bei ihm sein werden und verwandelt werden, dann geht dieser Morgenstern, der schon hier wohnt, der geht auf wie so ein machtvoller Sonnenaufgang. Und ich glaube, ich glaube hier auch schon mal gesagt, ich bin überzeugt, das ist mitunter ein Grund, warum Paulus in 1. Korinther 15 sagt, wir müssen verwandelt werden. Liebe Freunde, wir würden platzen vor Glück. Wir würden platzen vor diesen Erlebnissen, vor diesen Freuden, vor diesen Erkenntnissen, dass wir den Herrn sehen. Wie er ist. Was für ein freudiger Ausblick. Und am Schluss unseres Textes machte Petrus eine schöne literarische Klammer. Er fing ja an mit den selbsterdachten Legenden, klug ersonnen, ja, tönt alles so klug, aber ist es nicht, das ist von unten, während er jetzt eben hier die Klammer zumacht und sagt, woher, aus welcher Quelle tatsächlich biblische Prophetie stammt. Er sagt nämlich im Vers 20, dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht. Für Weissagung steht im Griechischen Prophetia. In unserem Kontext geht es um das biblisch-prophetische Wort. Nie hat das eben die Quelle in einem Menschen, hat jemand sich das selber ausgedacht. Es steht hier eindeutig und klar, niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht. Und das sehen wir mit dem 10. Punkt, wo es heißt, dass biblische Prophetie eben vom Heiligen Geist inspiriert ist. Niemals wurde eine Weissagung, also eine Prophetie, durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Biblische Prophetie stammt vom Herrn, inspiriert durch den Heiligen Geist, getrieben. Oh, was hat dieses Wort getrieben in manchen Kreisen für Auswirkungen? So tranceähnliche Zustände. Ja, auf einmal empfängt man eine Botschaft und man weiß, oh, wie ist denn das gekommen? Nichts ist der Bibel ferner als so Unnüchternheit. Dieses Wort getrieben wird von Paulus an anderer Stelle in der Apostelgeschichte verwendet, wo sein Schiffbruch erleidet und sie es den Wind und Wellen ausliefern und nicht mehr dagegen ankämpfen und dann trieben sie eben, wo der Wind es hin haben wollte. Und dieses Bild wird auch hier verwendet. Paulus war auf dem Schiff nicht von Sinnen, der war klar, er hat den Leuten gesagt, Leute, ihr hättet auf mich hören sollen und jetzt esst was, stärkt euch, bald kommt eure Rettung. Der Herr hat mir gezeigt, keiner von euch wird verloren gehen. Genauso geschah es. Und liebe Freunde, genauso ist biblische Prophetie entstanden. Da hat der Heilige Geist, wie es hier heißt, heilige Menschen Gottes eben in die von ihm gewünschte Richtung getrieben. Aber der Mensch drauf war genau sich selber. Also die Männer, die Bibel niedergeschrieben haben, mit all ihrem Charakter und ihren Talenten und Bildung und kulturellen Hintergrund, sie blieben sich selber. Und die waren ja zum Teil schon besondere Charaktere, oder? Ich denke da an Jonah, das war auch so ein Bockiger, oder? Ja, der erinnert mich ab und zu an mich, könnt ihr nur mal meine Frau fragen, die sagt es euch dann schon. Seht ihr? So ist Inspiration entstanden. Vollkommene Ausgewogenheit zwischen göttlicher Initiative einerseits, ja, wie der Wind vom Schiff hat er getrieben, aber die Männer Gottes hat er dann in diese Richtung
wunderbar gebraucht.
Heilig bedeutet hier, sie waren gottesfürchtige Männer. Da war keiner dabei, der aktiv Sünde geduldet hat in seinem Leben, sondern sie lebten so, wie es Gott entsprach. Ja, sie waren Sünde. Ja, sie hatten ihre Fehler. Sie hatten ihre Nöte und allerlei. Sie waren Menschen wie du und ich, aber sie hatten das große Verlangen, nur diesem Gott zu dienen, nur auf ihn zu hören und nur ihm zu folgen. Ja, die Zeit ist um. Ich komme dennoch zum Schluss und möchte das noch kurz anwenden. Wenn biblische Prophetie vom Heiligen Geist gewirkt wurde, was lernen wir daraus? Dass ein Mensch, der voll ist mit biblischer Prophetie, der ist was? Der ist erfüllt mit seinem Geist, liebe Freunde. Und wo Prophetie nicht mehr verkündigt wird, da kann noch so viel Großartiges geschehen. Es fehlt ein Teil des Heiligen Geistes. Ja, noch die letzte Frage zum Schluss. Warum ist der Herr noch nicht gekommen? Warum? Fragt sich doch der eine oder andere. Das ist eine berechtigte Frage. Ja, Petrus, seit 2000 Jahren hast du das geschrieben. Und seht ihr genau, er gibt uns eine Antwort. 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie es etliche für eine Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns. Weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße haben. Noch ist diese Gnadenzeit. Ja, die ganzen Ereignisse in der Ost und in der Welt zeigen diese wehende Endzeit. Sie sind vor unseren Augen. Alles eigentlich parat, alles erfüllt. Die Presswehen der Gerichtszeit, sie sind noch nicht da. Jetzt ist noch unglaubliche Gnadenzeit. Lasst sie uns nützen, indem wir, die wir dem Herrn vielleicht schon seit vielen Jahren folgen, von ganzem Herzen immer wieder aufs Neue ganze Sache machen mit dem Herrn. Treu sind, dort wo niemand hinguckt, nämlich in der stillen Zeit mit Bibel lesen und beten. Treu sind im Geringen, im Kleinen, im Praktischen. Das Denken und Reden und Handeln von seinem Wort verändert werden, dass Jesus Gestalt gewinnt in unserem Leben. Und sollte heute Nachmittag jemand hier sein, der im Herzen weiß, ich bin noch kein Kind Gottes. Lieber Freund, lass es dir auf dieses Grund dieses Wortes sagen, jetzt ist noch Raum da, sich ganz dem Herrn hinzugeben, Buße zu tun, umzukehren, diesen Herrn in sein Leben aufzunehmen und als Geretteter von hier nach Hause geht, in der Gewissheit, auch ich bin dabei, wenn er kommt. Denn diese Zeit hat auch ein Ende. Das ist eben nicht so, dass es immer so weitergeht. Das sagt nämlich der nächste Vers, Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Elemente werden schmelzen, verbrennen. Nicht wenige Bibelausleger reden hier von einer atomaren Explosion. Das ist dann eben Gericht, wenn wir weg sind. Und deshalb nutzen wir die Zeit, die der Herr uns gibt. Halten wir fest, ja, achten wir auf die Wehen der Endzeit. Aber achten wir auch, in welchem Zusammenhang Jesus das sagt. Darum wacht, denn ihr wisst nicht, wann der Herr wiederkommt. Der Herr möge uns allen darin Gnade schenken, dass wir als Wachende erfunden werden, wenn er wiederkommt. Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Amen. Amen.